Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
CNN hat die State of the Union Rede von Joe Biden, die vor gut zwei Stunden zu Ende gegangen ist, als Fiery Speech bezeichnet. Und auch unsere Korrespondentin in Washington hat vor etwas weniger als zwei Stunden bestätigt, dass das eine relativ beeindruckende und sehr intensive Rede war. Und unter anderem diese Rede nehmen wir jetzt zum Anlass, um nicht nur über die zu reden, sondern auch über die Frage, was ist denn, wenn Joe Biden es doch noch schaffen sollte, die Präsidentenwahlen gegen Donald Trump im November zu gewinnen, dass die beiden dann einander gegenüberstehen, ist inzwischen so gut wie sicher. Was es bedeuten würde, wenn er gewinnt? Was bedeutet eine zweite Amtszeit für Europa? Wir reden darüber mit Laura von Daniels. Sie ist Leiterin der Forschungsgruppe Amerika und transatlantische Beziehungen bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und sie ist gerade in Washington. Schönen guten Morgen, Frau Daniels.
Ja, guten Morgen.
Was für einen Eindruck hatten Sie von Joe Biden jetzt bei dieser Rede? Fiery Speech, hat er Sie wirklich überzeugt, mitgerissen gar?
Naja, es war offensichtlich, dass der Schalter jetzt umgelegt ist bei ihm und auch bei den Demokraten, bei der demokratischen Parteirichtung. Alle Zeichen deuten auf Wahlkampf. Und das hat man bisher noch nicht so wirklich gespürt und jetzt ist das aber ganz klar. Und Joe Biden hat ohne seinen Gegner namentlich zu nennen, aber sehr eindeutig diese Rede auch ausgerichtet als eine Anti-Trump-Rede. Und er hat begonnen damit, dass es gilt, die Demokratie zu verteidigen gegenüber Gefahren von innen und von außen. Also das war schon kämpferisch, das würde ich schon sagen, ja.
Hat er eigentlich in dieser Rede irgendetwas gesagt zum Verhältnis zwischen Europa und den USA?
Es ging vor allen Dingen auch um die NATO und dass er unverrückbar an der Seite der Partner in Europa steht und auch als gravierenden Fehler oder als auf jeden Fall eine politische Fehlleistung seines Vorgängers Donald Trump bezeichnet, dass er dafür Putin Tür und Tor öffnet, indem er die Unterstützung der USA für die NATO in Frage gestellt hat.
Aber er hat ja in dem Zusammenhang unter anderem natürlich auch über die Ukraine geredet und sich, glaube ich, auch dafür bedankt, dass er da am Ende doch in der Lage war, die weiter zu unterstützen. Aber nehmen wir zum Beispiel in diesem einen Punkt jetzt mal an, Joe Biden bekäme eine zweite Amtszeit. Glauben Sie, dass er dann diese doch sehr starke Unterstützung der Ukraine mit Waffen, aber auch mit Hilfsgeldern und in anderer Hinsicht so fortsetzen könnte?
Die Vorzeichen unter einer zweiten Biden-Präsidentschaft wären anders. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Einerseits könnte man sagen, er hätte dann mehr Handlungsspielraum, weil wäre Trump besiegt, zweimal in Folge, dann kann Biden, so könnte er viel freier agieren, ohne immer diesen Trump im Nacken zu haben. Andererseits ist im Moment Stand der Dinge damit zu rechnen, dass die Republikaner im Senat eine Mehrheit bekommen. Oder selbst wenn es nur knapp würde zwischen beiden Parteien, also ein Patt entstehen würde, dann schränkt das natürlich auch wieder den Handlungsspielraum eines US-Präsidenten erheblich ein. Und wann wird das relevant? Immer dann, wenn es um Haushaltsfragen geht. Und all diese Fragen der militärischen Unterstützung für die Ukraine sind auch immer an die Haushaltsfragen gebunden. Das erleben wir ja aktuell. Gibt es Mehrheiten für Hilfspakete? Gibt es Mehrheiten für militärische Unterstützung, für humanitäre, wirtschaftliche Unterstützung? Und dahinter ist sicherlich ein Fragezeichen, ob das in dem Umfang noch möglich sein wird, wie es bisher der Fall gewesen ist. Damit rutscht das in die Hände der Europäer zunehmend natürlich.
Das ist aber ohnehin die Frage. Wir wollen ja über die Frage reden, zweimal die Frage in einem Satz, mache ich auch nur am Frauentag, weil es mit F anfängt. Wir wollen ja darüber reden, was eine zweite Amtszeit von Joe Biden für Europa bedeuten würde. Würden Sie denn jetzt am Ende seiner ersten Joe Biden eigentlich als echten Transatlantiker bezeichnen?
In jedem Fall. Das ist sicherlich mehr Transatlantik kann man nicht erwarten. Was wir da erlebt haben, war ein ganz klares Bekenntnis immer. Nicht nur zur NATO, sondern auch zu den Europäern, zur Europäischen Union, eine Kooperation auch mit der Europäischen Union, wie wir das auch viele Jahre nicht erlebt haben. Und man kann sich auch fragen, ob das in Zukunft noch so der Fall wäre. Denn die USA entwickeln sich natürlich auch weiter. Und das hat auch was mit einem Generationenwechsel zu tun. Es gibt eben eine Bevölkerung, die nicht mehr so stark durch ihre Herkunft, durch ihre Wurzeln an Europa gebunden ist in Zukunft. Ja, und viele sagen, das ist jetzt eigentlich eine goldene Zeit des transatlantischen Verhältnisses. Und wir sollten sie so lange nutzen, wie wir können.
Aber wenn Sie sagen, was auch nicht so bleiben wird, auch aus den von Ihnen beschriebenen Gründen, heißt das, in der zweiten Amtszeit von Joe Biden könnte das auch unter ihm schon anders sein, das Verhältnis zu Europa. Also wir reden ja nicht nur über die NATO und über Waffen, wir reden ja auch über wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen.
Ja, das ist richtig. Ich meine, eine Sache ist auch schon in der Amtszeit Bidens ganz eindeutig das strategische Hauptziel oder der Punkt, mit dem sich die Amerikaner in der Außenpolitik am meisten beschäftigen, ist das Verhältnis zu China. Alles andere ist dem im Grunde nachgeordnet. Und das heißt zunehmend auch, dass man von den Europäern natürlich erwartet, dass sie eigene Probleme auf dem eigenen Kontinent selber verantwortlich lösen und damit auch einer US-Außen- und Sicherheitspolitik mehr Spielraum geben, um in Asien, um gegenüber China aufzutreten. Und das geht auch so weit, dass die Erwartungen gerade im wirtschaftlichen Bereich durchaus da sind, dass die Europäer mehr Maßnahmen ergreifen, um auch aktiver gegen aggressives Verhalten Chinas vorzugehen.
Trotzdem ist natürlich klar, und ich glaube, wir beide können es auch einigen, die meisten Politiker in Europa möchten deshalb Joe Biden auch wieder als Präsident, weil die Alternative Donald Trump ist. Da wäre Joe Biden natürlich auch für Europa besser. Aber haben Sie eigentlich den Eindruck, die Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump aber gewinnt, diese Wahlen, ist ja so gering nicht. Haben Sie eigentlich den Eindruck, dass sich europäische und vor allen Dingen auch die deutsche Regierung ausreichend auf diese Option, die Trump-Option, vorbereiten?
Ja, Vorbereitungen finden in jedem Fall statt. Die Frage ist immer, wie weit kann man diese Dinge zu Ende denken und bis ins Letzte ausformulieren, weil alles immer auch von aktuellen Ereignissen abhängt. Aber sagen wir mal, was das Zugehen auch auf andere Partner, außenpolitische Partner angeht in der Europäischen Union und auch darüber hinaus, da sehen wir schon sehr viel Aktivität. Und es wird auch aktiv darüber nachgedacht, was eine zweite Trump-Präsidentschaft für Auswirkungen für einzelne politische Bereiche hätte. Und dementsprechend wird überlegt, welche Handlungsmöglichkeiten hat die deutsche, hat die europäische Außenpolitik. Also das passiert schon. Nicht alles davon wird vielleicht immer nach außen getragen und ist auch nicht sinnvoll. Und gleichzeitig möchte man ja auch mit der Regierung, die hier in Washington im Amt ist, auch weiter zusammenarbeiten und da auch die Aufmerksamkeit drauf lenken und die Bemühungen da intensivieren, die Zeit, diese Amtszeit jetzt auch maximal zu nutzen für das partnerschaftliche Verhältnis mit Washington.
Laura von Daniels von der Stiftung Wissenschaft und Politik im Deutschlandfunk Kultur, heute Morgen live aus den USA. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.